Ich bin dieser Pro A so unfassbar dankbar, dass es zu diesem Aufeinandertreffen kommt, weil ich finde da auch die anderen Paarungen, da steckt so viel drin. Das sind so coole Spiele, auf die ich mich freue.
Guten Abend.
Susanne Daubner, sind Sie es? Und Jena natürlich auch etwas mehr abhängig von den Individualkünstlern. Also bei Frankfurt gibt es jetzt nicht den einen, auch Booker Copland hat diese Rolle nie so richtig in diesem System gehabt und das ist ja auch typisch für Dennis Wucherer.
Ich habe 3-1 oder 3-2 da stehen, aber auf jeden Fall für Jena.
Oder 3-3 oder 4-3.
Einer gewinnt.
Erstklassig, zweitklassig. Der Pro-A-Podcast.
Sag mal, Randale.
Naja, ich baue schon mal ab. Ach so. Geht ja nicht mehr so lange hier mit dem Podcast.
Ist ja auch schön. Hallo, Simon, bist du noch da? Ist er schon in der ersten Liga?
Damit herzlich willkommen zur neuen Folge von Erstklassig, Zweitklassig. Wir haben es geschafft. Die Hauptrunde in der Barmer 2. Basketball-Bundesliga Pro A ist vorbei und die Playoffs stehen an. Herzlichen Glückwunsch, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, auch in unserem Podcast immer alle Prognosen ertragen habt von uns. Heute wird es wieder wild, denn heute sprechen wir über eben diese anstehenden Playoffs. Wir hoffen, ihr seid weiterhin dabei, auch wenn euer Team vielleicht schon ausgeschieden oder vielleicht im schlimmsten Fall sogar abgestiegen ist. Da müssen wir auch nochmal drüber sprechen. Aber erstmal herzlich willkommen zu der Folge auch an Thorsten und Lukas.
Guten Abend.
Hello. Guten Abend, ich begrüße Sie zur Podcast-Show.
Susanne Daubner, sind Sie es?
Guten Abend allerseits.
Ja, sprechen wir nochmal ganz kurz über das vergangene Wochenende, denn jetzt stehen die Absteiger fest. Paderborn war ja schon klar, Bochum hatte es theoretisch noch in der Hand, wenn sie gewonnen hätten gegen Jena und wenn Quakenbrück am Ende verloren hätte. Beides ist nicht eingetreten. Also Bochum verloren gegen Jena und Quakenbrück hat gegen Frankfurt gewonnen nach Overtime, das war richtig wild.
Und da kann man aus Bochumer Sicht fast schon glücklich drüber sein, weil ich möchte nicht wissen, was in den Köpfen der Verantwortlichen dann losgegangen wäre, wenn tatsächlich Quakenbrück in Frankfurt verloren hätte und Bochum es aus eigener Kraft hätte schaffen können, wenn sie nur dieses eine Spiel gegen Jena gewonnen hätten. Das wäre, glaube ich, noch ein Schlag härter gewesen. Von daher, bei aller Traurigkeit, die so ein Abstieg mit sich bringen kann, irgendwie noch zumindest glücklich, dass Quakenbrück da die Frankfurter tatsächlich in Overtime bezwungen hat. Felix Banober danach ein ganz bewegendes Statement abgegeben zum Standort Bochum. Und wir drücken wirklich alle Daumen, dass das ein kurzer Aufenthalt in der Pro B wird und wir uns baldmöglichst in der Pro A wiedersehen und hören.
Ja, Selbstläufer wird es nicht. Man hat es jetzt auch bei den Bayer Giants Leverkusen gesehen. Einfach mal gegen Berlin rausgeflogen in den Playoffs. Das ist auch richtig bitter für Hansi Knarrt und Co.
Ja, zweimal auch sehr, sehr deutlich da gegen die Mannschaft von Chacha Sasai. Mal gucken, wer aus der Pro B überhaupt hochkommt. Ich habe irgendwie gehört, von 16 Playoff-Teilnehmern haben nur 5 eine Lizenz beantragt und man weiß wohl nicht so genau, wer.
Ja, also das ist irgendwie interessant, dass es jetzt so ganz viele Playoff-Teilnehmer gibt. Dadurch, dass Frankfurt verloren hat, ja auch in der Pro A, kommen wir gleich noch näher drauf zu sprechen, ein ganz wildes Kuddelmuddel an möglichen Kombinationen, das da auf einmal entsteht, wo man vorher gedacht hätte, ja okay, relativ sicher, wer eine Lizenz beantragt hat und wer dann wahrscheinlich am Ende auch das Rennen macht. Da sind jetzt die Karten komplett neu gemischt. Also, ja,
das war wirklich ein Finish. Ich meine, man sagt immer so letzte Spieltage, da kann echt nochmal einiges und alles passieren und das hat es mal wieder unter Beweis gestellt. Kassiert Gießen da den letzten Wurfversuch von Dresden noch, ist plötzlich Gießen Vierter. Und so hat Frankfurt jetzt am Ende der Spielzeit die schlechteste Platzierung, glaube ich, in der gesamten Saison und Gießen die beste, die sie bisher erreicht haben. Da kann man auch mal Deisler zitieren, der gesagt hat, Brandon Thomas hat die zwei wichtigsten Dreier seines Lebens für den Gießener Basketball getroffen.
Im Trikot von Quakenbrück.
Ja, ganz genau. Ist er da. Also es muss wirklich äußerst unclever von Frankfurt gespielt worden sein, sage ich mal, dass man sich da noch diese Dreier reinhauen lässt nach dem Offensivrebound, dann noch den zur Verlängerung. Aber gut.
Und Simon, du hast es gerade angesprochen, also Leverkusen ja auch in der Pro B da leichtfertig den Platz auf der zumindest vermeintlich einfachen Playoff-Seite verspielt, ist jetzt ein Schicksal, was für Frankfurt nicht so ganz unähnlich sein könnte. Also da aus dem zweiten Platz nochmal auszusteigen und dann spätestens im Halbfinale möglicherweise auf Trier zu treffen, das macht den Weg schon um einiges steiler und härter.
Auf jeden Fall, zumal die auch beide Spiele gegen Jena recht deutlich verloren haben in der Hauptrunde, also das wird spannend zu sehen sein, wie sie sich da jetzt von diesem Rückschlag erholen und wie die Serie dann läuft.
Ja, lass uns doch direkt einsteigen. Platz 4 gegen Platz 5, das ist dann eben Jena gegen Frankfurt, du hast gerade gesagt, deutlich verloren jeweils. Einmal hat Jena 86-75 gewonnen, dann einmal 77-65. Also die Zeichen stehen gerade sehr auf Jena.
Ja, so ein bisschen. Also Frankfurt war jetzt auch nicht mehr in der allerbesten Verfassung in den letzten Spielen. Jena hat auch eine durchwachsenere Rückrunde gespielt als Hinrunde. Aber ich würde tatsächlich auch sagen, vielleicht ist sogar Jena leicht favorisiert. Ja, und das wäre dann wirklich irgendwie der absolute Super-GAU für Frankfurt. Immer Platz zwei gewesen, da permanent so die Rolle gehabt des Trierjägers und jetzt als Vierter eventuell dann frühzeitig raus.
Und Jena natürlich auch etwas mehr abhängig von den Individualkünstlern. Also bei Frankfurt gibt es jetzt nicht den einen, auch Booker Koblen hat diese Rolle nie so richtig in diesem System gehabt und das ist ja auch typisch für Dennis Wucherer. Da gibt es nicht den einen Star oder die zwei Stars, die die ganze Zeit den Ball in der Hand haben und Abschlüsse forcieren, um Abschlüsse zu bekommen, sondern da soll möglichst einfach jeder in der Lage sein, das Spiel zu entscheiden. Das setzt natürlich voraus, das haben wir auch an der Stelle schon öfter gesagt, dass ich Leute habe, die das können. Und das Jena-System dagegen ganz, ganz anders aufgebaut, mit Leuten, die ganz klar ihre Stärken in bestimmten Bereichen haben, mit extremen Individualkönnern. Also das wird auch so ein Clash der Systeme da letzten Endes. Und irgendwie, ich weiß, also mein persönlicher Favorit ist tatsächlich die Art, wie Dennis Wucherer Basketball spielen lässt. Allerdings ist da auch so ein bisschen Sand im Getriebe. Das funktioniert halt auch nicht mit allen Typen.
Ja, und irgendwie gerade ja, also ich weiß nicht, wie man so ein Spiel da herschenken kann, ne, gegen Quakenbrück. Und Jena, was du gesagt hast, die individuelle Klasse, wenn die da halt heiß laufen, das ist ja in der Playoff-Serie, wenn der eine am Freitag komplett heiß läuft, 30 Punkte macht, kann er das am Sonntag sofort wieder machen. Und da brauchst du dann gar nicht dich so viel neu auf den Gegner wieder einstellen. Also ich... Ja. Das könnte schon für Jena sprechen.
Aber vielleicht hat auch gerade dieses Quakenbrück-Spiel jetzt so richtig Frust ausgelöst bei Frankfurt, dass das jetzt nochmal so ein Wachmacher ist, dass man eben dann anders wieder reingeht, ne? Wie das ganz oft schon bei anderen Teams in dieser Saison war, wo Trier irgendwie verloren hat gegen Koblenz und danach einen richtigen Run gestartet hat, kann ja auch genau das Gegenteil bewirken. Aber ja, du hast uns eben gerade angesprochen, diese individuelle Klasse, da hast du eben bei Jena den Topscorer mit 17 Punkten im Schnitt, während Booker Koblen irgendwie 10,9 macht und damit der Topscorer ist und dann verteilt sich das da ewig. Ich glaube, da gibt es zwei Spieler mit zweistelligen Punkten, der Rest steuert halt irgendwie was bei uns, funktioniert bei Frankfurt.
Ja, ist eigentlich auch die Art von Basketball, die mir auch mehr zusagt, aber ich weiß nicht, ob es in der momentanen Verfassung ausreichend ist, um Jena da zu schlagen.
Ja, was man ja auch sagen muss, Jena von außen das zweitbeste Team in der Liga, dafür die zweitschlechteste Zweierquote. Das heißt, da kann sich ja auch drauf einstellen, ja. Weiß genau, was die machen. Die sterben halt mit ihren Dreiern, wenn es nicht funktioniert.
Ja, was heißt, man kann sich drauf einstellen. Also ich glaube, natürlich wird es in der Serie drauf ankommen, wer kann dem Gegner was wegnehmen. Aber die Frage ist, wie eng willst du denn verteidigen? Also da gibt's ja mit hinten jemanden, dem kannst du mit in die Kabine gehen und der haut dir den Dreier trotzdem noch rein. Also da bist du manchmal echt machtlos. Ich denke mir dann wirklich, das einzige Mittel kann nur sein, den beim Wurfversuch zu faulen und ihm drei Freiwürfe zu geben, einfach um ihn ein bisschen aus dem Rhythmus zu bringen.
Ja, Rebounds kannst du Jena auch nicht wegnehmen, da sind sie auch richtig stark. Also bestes Team der Liga holt die meisten Rebounds, 40,8 im Schnitt oder wie Thorsten sagen würde, 91. aber ja.
Aber also, im Schnitt.
Ja. Ja. Spannend auf jeden Fall.
Und natürlich mit Björn Harmsen auch jemand, der genau weiß, wie Playoff-Basketball funktioniert, der mit Dennis Wucherer auf jeden Fall extrem gut vorbereitet ist. Also das wird eine super spannende Serie und ich bin dieser Pro-A so unfassbar dankbar, dass es zu diesem Aufeinandertreffen kommt, weil ich finde da auch die anderen Paarungen, da steckt so viel drin, das sind so coole Spiele, auf die ich mich freue. Da kann man wirklich glücklich sein, dass es dieses Ergebnis am Ende nochmal so gewürfelt hat.
Ja, ja, also das wird wirklich auch die beiden Trainertypen Harmsen, der dann vielleicht auch mal das Rumpelstilzchen macht, Wucherer, der meistens doch in sich selbst ruht, aber bei dem arbeitet es ja oben auch wirklich immer viel. Der hat es ja geschafft, zum Beispiel Gießen komplett zweimal auseinanderzunehmen und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass er seine Lehren aus den Spielen gegen Jena jetzt zieht und sich dementsprechend was anderes ausdenkt. Also es wird echt spannend, die Serie. Wollen wir tippen oder wollen wir es einfach gleich lassen?
Ja, ich würde gerade erst nochmal das nehmen. Wir haben ja euch gefragt da draußen auf Instagram, was eure Tipps sind. Und ich würde sagen, von 5 Leuten haben 3 gesagt, dass Frankfurt frühzeitig rausfliegt und es nicht ins Halbfinale schafft. Also es haben nur 2 Leute geschrieben, dass es funktioniert, dass es am Ende Trier gegen Frankfurt gibt. Ja, und jetzt dürfen wir tippen natürlich. Und das wird dann wieder vogelwild bis zum Umfallen.
Warte, ich werfe mal auf die Dartscheibe, auf die Zahl. Ich sage 3-1 Jena.
Da bin ich auch dabei, ja. Also ich glaube, ein Spiel wird Frankfurt sich auf jeden Fall gönnen, und zwar das erste Heimspiel. Aber ich glaube, das Auswärtsspiel in Jena wird es nichts zu holen sein und Jena holt dann auch Spiel 3 in Frankfurt.
Ja, ich habe auch im Vorfeld getippt, hier steht auch 3-1 bei mir auf dem Platt quasi, auf dem virtuellen.
Zeig mal.
Ja. Ich habe 3-1 oder 3-2 da stehen, aber auf jeden Fall
für Jena. Oder 3-3 oder 4-3.
Einer gewinnt. Ja.
Aber nicht der andere auf jeden Fall.
Ja. Klassisches Unentschieden.
Für wen?
Aber dieses Frankfurt-Spiel hat ja auch irgendwie in Gießen dann in der Osthalle, das war so ein bisschen,
boah, ich hatte den, was für Szenen,
ich hatte den Vergleich jetzt mehrfach gehört, das war so zum Teil so irgendwie wie beim großen Fußballturnier, wo du Zeit verzögerst, vielleicht in die eine Kneipe ist schneller Jubelschreie hörst, weil sich lange nach dem Spiel kleine Gruppen auf den Tribünen gebildet haben und das Spiel verfolgt haben, wie es jetzt wohl ausgeht. Da ging es sicherlich auch darum, dass eine Niederlage den zweiten Platz bedeutet, aber es ging sicherlich auch darum, wer diese Niederlage erleidet. Vor der Halle wurde das auch noch zelebriert und angeschaut. Also ja, Grüße nach Frankfurt.
Dann gucken wir mal auf den möglichen Gegner von Frankfurt, denn das könnten entweder Trier sein oder eben Münster. Spannendes Spiel auf jeden Fall, oder spannende Aussichten darauf, denn es könnte natürlich auch einen Sweep geben, wenn man mal rein auf die Saison schaut, wo Trier ja einfach so dermaßen dominant war. Also wenn ihr diesen Podcast gehört habt, dann wisst ihr, Aufstiegsfavorit Nummer 1, zumindest bei Teilen von uns, und einfach eine überragende Saison.
Zudem Trier sich auch am letzten Spieltag noch den erforderlichen Dämpfer in Bremerhaven abgeholt. Also die wissen jetzt auch, in der Pro A geht nichts im Vorbeigehen. Da war mit Sicherheit auch ein bisschen einfach Kräfteschonen angesagt. Und naja, wir sind jetzt hier, keine Ahnung, wie viele 100 Kilometer an die Nordseeküste gefahren. Ist ganz schön hier, aber wir gehen vielleicht nicht mehr den letzten Meter, um jeden Ball zu bekommen. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Don Beck, aber auch die Mannschaft, das ganz, ganz ernst nehmen, was da in Münster passiert. Ich glaube aber auch, dass so eine Playoff-Euphorie in so einem Studentenstädtchen durchaus was auslösen kann. Und wenn dann da auf einmal die Leute in der Halle durchdrehen und man merkt so in der ganzen Stadt, es ist irgendwie was in der Luft, es ist Playoff-Fieber, man spielt gegen den großen Favoriten, aber man hat ja nichts zu verlieren. Also ich traue Münster zu, dass sie auf jeden Fall ein Spiel zu Hause holen.
Ich habe nochmal eine Frage an dich, Thorsten. Wann kommt dieser Moment, wo Münster aus den Playoff-Rängen noch rausfällt? Wann lassen die nochmal nach? Wann ist das?
In dem Moment, wo der Sportdirektor sich zeigt.
Ja, stimmt. Das kann gut sein. So eine Euphorie, dass man dann das erste Heimspiel halt direkt holt und dann die nächsten zwei Spiele vielleicht chancenlos ist. Aber Münster hat ja, glaube ich, im Fußball Preußen Münster kämpft auch um den Aufstieg. Also das ist so eine allgemeine Sporteuphorie vielleicht gerade da, von der man dann getragen werden kann. Und ich glaube, genauso wie du, dass Trier da jetzt in Bremerhaven mal alle fünf hat gerade sein lassen, weil für Bremerhaven ging es ja auch um nichts mehr. Das war jetzt nichts mit Wettbewerbsverzerrung. Und im Gegensatz zu der Frankfurt-Jena-Serie, die wahrscheinlich sehr defensiv geprägt sein wird, glaube ich, wird das eine Offensivfeuerwerkserie, weil in der regulären Saison sind, glaube ich, auch beide Spiele, haben sich auch die Bälle um die Ohren geflogen.
Erstes Spiel 117-95, zweites Spiel 103-94. Ja. Also das war schon Offensivbasketball.
Denke auch, das werden so ein bisschen gegenteilige Serien, aber ja, Münster wäre es zu wünschen, dass sie die Saison irgendwie dann krönen können mit so einem Heimsieg. Das ist vielleicht vergleichbar wie letztes Jahr Gießen, dass sie da gegen Vechta nochmal gewonnen haben im Halbfinale, wo eigentlich jedem klar war, man scheidet dann aus. So einen Moment würde ich ihnen wünschen, das wäre eine schöne Belohnung für diese Saison. Aber ich befürchte, es wird ein 3-0.
Ja, und auch dieses Team, wo wir vor der Saison gesagt haben, wir haben keine Ahnung, A, wer Götz Rodewald ist, um ehrlich zu sein, und B, was das für Spieler sind, die da zusammengewürfelt wurden. Also beeindruckend.
Götz Rodewald kannte ich schon, aber Ahnung von den Spielern habe ich immer noch nicht so richtig.
Ja, und auf Trierer Seite, da sind einfach so viele Offensivwaffen. Also die machen mit Sicherheit auch keinen schlechten Job oder keinen zu vernachlässigenden Job, dass man einfach durchspaziert in der Defensive. Aber vor allen Dingen offensiv sind da so, so viele Waffen. Da weißt du gar nicht, wen du alles stoppen sollst. Und ich fürchte, Münster hat nicht die defensive Qualität, um das alles wegzunehmen. Also Jordan Barnes, Mike Zirbis, JJ Mann, dann kommt noch
Jack Charlie
dazu. Dann kommt, also es ist einfach, man kann gar nicht mehr aufhören aufzuzählen, wer da offensiv alles in Erscheinung treten kann. Und Münster hat 2-3 gute Verteidiger, aber eben nur 2-3 und nicht 8-9, die sie bräuchten, um da Trier wirklich je in Bedrängnis bringen zu können. Und deswegen fürchte ich, dass sie in der Serie mehr als ein Spiel nicht holen können.
Ja, dann kommt eben so Moritz Grimmer noch aus der Ecke, der auch 11,3 Punkte im Schnitt scored. Dann noch Marco Batschak, der gefährlich ist. Also da kommt ja immer jemand nach. Einer geht raus, kommt die nächste Qualität rein.
Und viele der Spieler sind auch Spieler, denen du dann den Ball geben kannst, wenn es gerade mal nicht läuft. Das sind nicht nur Spieler, die ihre Punkte machen, wenn das gesamte Team im Flow ist, sondern das sind auch welche, hier, mach jetzt mal, wir brauchen Punkte, und die machen dann auch.
Ja, und das Gute ist auch, gerade wenn du solche Qualität im Kader hast und es läuft und du bist Erster und du fühlst dich gut, dann verzeihst du auch eher mal, wenn jemand anders ein bisschen öfter den Ball in der Hand hat als du, weil du weißt, deine Zeit wird auch noch kommen und letzten Endes auch das Team gewinnt ja. Das heißt, man braucht dich gar nicht so zwingend. Das bedeutet, es ist immer leichter, gönnerhaft zu sein in einem Team, wo sowieso alles funktioniert und wo man viele Spiele gewinnt, als wenn es vielleicht gerade um den Einzug in die Playoffs oder gerade so in Richtung Klassenerhalt geht. Da ist es nochmal deutlich leichter, dann als Teammate auch einfach zu sagen, ey, weißt du was, nimm dir den Dreier, schmeiß den rein, mir ist egal, ob du die 3 Punkte hast oder ich. Das macht's, glaube ich, auch für die Teamchemie nochmal deutlich einfacher, wenn du so eine Saison in der Hauptrunde spielst.
Münster auf jeden Fall 83,8 Punkte im Schnitt. Demgegenüber stehen dann eben die Römer Schunkler Data Trier, die das beste Offensivteam der Liga sind, was die Punkte angeht, nämlich mit 89,3. Also das wird richtig spannend. Dafür Münster mit der besten Dreierquote der Liga. Also da ein Wert, der zumindest heraussticht schon mal.
Ja, also Highscore-Games wären es auf jeden Fall, aber ich sage dann am Ende doch 3-0, auch wenn ich Ihnen das wünschen würde, was du skizziert hast.
Soll ich zeigen, was ich habe? Ich habe auch ein 3-0 hier stehen.
Zwischen 3-0 und 2-3 ist alles möglich. Ah, okay.
Thorsten?
Ich habe doch schon gesagt
3-1. Achso, ich habe dir nicht zugehört.
Das ist doch mein Job.
Dann haben wir eine andere Serie. Hagen gegen Kirchheim. Das wird dann jeweils der Gegner sein, entweder gegen Gießen oder eben gegen Karlsruhe. Sprechen wir über dieses Duell. Beides Teams, die keine Lizenz beantragt haben, also da geht es theoretisch um nichts, aber heißt nichts.
Aber praktisch um alles.
Ja, da ist die Ausgangslage so, dass einmal Hagen gewonnen hat und einmal Kirchheim. Hagen einmal 88-74, das war sehr deutlich. Das zweite Spiel sehr knapp, 77-76 für Kirchheim am Ende.
Auch einfach ein geiles Matchup. Also wieder zwei Teams, die eigentlich so Basketball ein bisschen arbeiten und wo immer so ein bisschen Hitzigkeit drin ist und ein bisschen kratzen, ein bisschen beißen. Dann natürlich auf Kirchheimer Seite Michael Flowers als absoluter Individualkünstler, der da raussticht, aber der eben trotzdem nicht derjenige ist, wenn du ihn stoppst, stoppst du Kirchheim, sondern da kommt ja trotzdem auch noch was hinterher. Und du kannst ihn gar nicht richtig stoppen, egal wen du gegen ihn stellst und egal wie du ihn bearbeitest. Und das bedeutet, das ist eine Serie, ich glaube, die wird von sehr viel Intensität und von sehr viel Hitzigkeit geprägt sein. Und ich glaube, wenn man Basketball gucken kann, dann eins von diesen Spielen zu gucken, ich kriege jetzt schon Gänsehaut, wenn ich dran denke.
Man kann es auch meiner Meinung nach überhaupt nicht vorhersagen, wie das vielleicht ausgeht. Da kann jedes Spiel mit 20 in die eine oder in die andere Richtung ausgehen. Die können knapp ausgehen. Da ist, glaube ich, alles möglich, weil die auch beide gar keinen Druck haben. Die können ja auch spielen, wie sie lustig sind. Und dementsprechend gehe ich da, also ich glaube, das geht über 5 Spiele und wird sehr, sehr spannend zu verfolgen sein. Auch wie, ja, was heißt, wie ernst die Fans das noch nehmen, wie viele halt mitreisen. Daran kann man das ja vielleicht auch ein bisschen erkennen, wie sehr da die Leute noch dahinter stehen, wenn man die Lizenz jetzt nicht beantragt hat. Ich denke, bei den Heimspielen wird bei beiden viel los sein. Ist auch die Frage, spielt Kirchheim wirklich zu Hause oder in dieser Eventhölle da? Und am Ende, boah, wer das gewinnt. Ich werfe eine Münze.
Also, ich habe hier 3-2 für Hagen stehen. Ja. Guck.
Haben Sie sich da was in die Hand geschrieben? Also ja, Hagen war ein bisschen besser in Schwung. Kirchheim hat dann doch nachdem sie diese 10-Spiele-Serie da hatten, so ein kleines bisschen so ein Hängerchen gehabt. Aber haben halt auch einen super Trainer. Gut, den hat Hagen eigentlich ja auch.
Was? Er riss raus.
Ja, was fällt denn ein? Hat er den da eine 4,5 Stunden Auswärtsfahrt eingebrockt? So ein Skandal, ey. 3-2 Hagen.
Ich habe auch 3-2 für Hagen hier stehen.
Ich glaub dir.
Danke, das freut mich sehr. Vielleicht noch so ein bisschen Statistik-Roundup. Hagen, punktetechnisch zweitbestes Team der Liga, hinter Trier tatsächlich, 87,2 Punkte im Schnitt. Da liegt Kirchheim deutlich dahinter mit 81,7. Dafür Hagen mit der schlechtesten Dreierquote. Trifft von außen so gefühlt gar nichts, dafür zweitbeste Zweierquote. Und beide mit sehr wenigen Turnovern tatsächlich. Also direkt hinter Gießen ja das beste Team, was die Turnover angeht, 12,8.
Ja, bei den Hagener Dreiern, also Seiler Schneider, was der für eine Wurfform hat, das ist schon überraschend, dass da überhaupt mal einer reingeht. Sean Marion, der Broa irgendwie.
Ja, das ist wirklich der fleischgewordene Scheck in einem Fool-Dreier. Also das kann man wirklich nicht anders sagen. Als der das erste Mal geworfen hat, habe ich gedacht, der ist ausgerutscht.
Ja. Also beim Hinspiel ist mir das gar nicht so aufgefallen. Gut, in Hagen siehst du halt auch nichts von unterm Dach, aber in Gießen, das sah schon lustig aus.
Ja, vielleicht am Ende die Rotation bei Kirchheim, die so einen Unterschied machen könnte, wenn sich da noch einer verletzt. Könnte das noch ein Thema werden?
Bei Hagen könnte das aber auch ein Thema werden. Ich weiß nicht, wie mit Brooke McKenzie. Der ist ja immer noch in den USA. Ich weiß nicht, ob die den da nochmal zurückholen, weil es ja auch um nichts mehr geht. Ob man ihn da dann unbedingt aus seinem familiären Umfeld, da muss ja irgendwas vorgefallen sein, wieder noch rausholt und auch die Zusatzkosten da vielleicht nimmt, wenn die den nicht mehr zurückholen, ist das sicherlich auch ein Nachteil. Aber klar, Kirchheim hat auch eine kurze Rotation.
Also ich bin mir relativ sicher, wenn der irgendwie Bock hat, ein bisschen Ablenkung zu bekommen und zu spielen, dann wird Haken das Geld in die Hand nehmen und den zurückzuholen.
Ja,
es
wird sicherlich voll seine Entscheidung sein, ja.
Das wird mit Sicherheit nur an ihm hängen und nicht an den Kosten fürs Flugticket. Ob er das wirklich macht, also ich würde vom Bauchgefühl her sagen, wenn er bis jetzt nicht wieder zurück ist, dann wird er es wahrscheinlich auch zu den Playoffs nicht machen, was natürlich sehr, sehr schade ist. Ich glaube aber, dass Haken auch ohne ihn gut genug ist, um gegen Kirchheim zu bestehen.
Hast du dein Ergebnis schon gewürfelt? Ja, stimmt, das stand in deiner Hand, ne?
Nie hört mir jemand zu.
Ja, auch da haben wir euch gefragt auf Instagram und haben auch sehr viele geschrieben, dass tatsächlich dann Haken weiterkommt. Ich glaube, Kirchheim habe ich nicht einmal gelesen, wenn ich mich nicht täusche.
Hat jemand Münster gesagt?
Ich glaube, eine Person, ja.
Wer war das? Dann können wir den nennen. Und wenn das
hat doch hier, gibt es einen, Gießen gegen Kirchheim. Tatsächlich, als Matchup.
Ah, okay. Ah, gut.
Hat aber auch dann geschrieben, Podcast damit erstklassig.
Das ist er ja jetzt schon. Also wenn Münster gegen Trier gewinnt, Simon, dann kaufe ich dir dein Münster-Trikot.
Das wäre schön.
Mit Jasper Günther oder möchtest du jemand anderen?
Nein, Jasper Günther habe ich ja schon gesagt, das wäre äußerst schön.
Ja komm, also wenn Münster wirklich gegen Trier gewinnen sollte, dann hole ich mir auch ein Münster-Trikot. Und ich werde es sogar anziehen beim Spiel von Gießen gegen Münster, falls es nochmal eins gibt.
Oder damit dann durch Trier laufen.
Ja, für die Voraussetzung müsste dann Gießen gegen die PS Karlsruhe Lions gewinnen, denn das ist dann das letzte Playoff-Duell, das es am Ende gibt. Beide Male hat Gießen gewonnen in der Hauptrunde. Wird auf jeden Fall schwer für Karlsruhe, denn wichtige Spieler fehlen tatsächlich. Garay Zeeb, der hat ja eine Schulterverletzung, wird nicht mit dabei sein können. Jason Ani, ebenfalls wahrscheinlich bis Ende der Saison raus. Und wir erinnern uns, Julian Albus war ja auch lange verletzt. Der hat, glaube ich, jetzt 2 Spiele gemacht, greift jetzt erst wieder ins Geschehen ein. Also schon geschwächt, gerade auf der Guard-Position. Also Garay Zeeb fehlt dir da einfach mit 11 Punkten im Schnitt und eben auch den Assists, die er verteilt.
Und du brauchst halt auch jemand, der auf Gießener Seite Dwayne Wilson und Simon Krajcovic an die Leine legen kann. Und da fehlt mit Garay Zeeb auch ein ganz passabler Verteidiger, der da zumindest ein bisschen Druck geben kann. Und ich glaube, das wird sehr, sehr schwer für Karlsruhe in der Serie da zu bestehen. Bei Gießen hängt es natürlich davon ab, dass alle fit bleiben. Also was ist auch mit Stefan Funditsch? Der wurde am letzten Spieltag geschont wegen Knie. Ich vermute, aber es war wirklich einfach nur eine reine Schonmaßnahme, damit er zu den Playoffs dieses Jahr fit ist und alles gehen kann. Auch Robin Benzing ist ja bekanntermaßen keine 20 mehr und hat eine lange Saison hinter sich, hat aber auch guten Basketball gespielt. Auch gerade zum Ende der Saison hin bleibt zu hoffen, dass der auch stabil und fit bleibt. Der hat sich bisher aber, auch das muss man ja sagen, nicht selbstverständlich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt. Also auch mit ausgekugeltem Finger zu Ende zu spielen und dann sein Team zum Sieg zu tragen, das ist schon aller Ehren wert. Und letzten Endes glaube ich tatsächlich, dass mit der verletzten Historie und der Aufstellung, was Gießen hat und kann, Karlsruhe da nicht weiterkommen wird und keine Chance hat zu bestehen. Aber es sind Playoffs.
Das sehe ich auch so. Und es war also vor dem letzten Spieltag, habe ich mir Gießen gegen Karlsruhe gewünscht, habe dem Ganzen so eine 10%ige Chance eingeräumt. Und jetzt ist es tatsächlich eingetreten. Und ja, Funditsch, der hat, glaube ich, nach dem Bochum-Spiel wurde er schon aus dem Training genommen und hat dann auch überhaupt nichts gemacht die ganze Zeit. Ist wohl jetzt eine neue
Therapieform irgendwie, wie es ausprobiert wurde.
Genau, ja. Irgendwas probieren sie da aus. Hoffen wir mal, dass das anschlägt.
Das wäre eine Therapie für mich, einfach nichts tun.
Das heißt, der Podcast ist für dich Therapiestunde, oder was?
Was hast du gesagt?
Ich habe nicht zugehört. Deswegen ist das eine ganz nette Serie, auch von der Distanz her. Schade natürlich, dass bei Karlsruhe jetzt da 2 Spieler ausfallen. Ist eigentlich in den Playoffs immer am besten, wenn beide Teams irgendwie in Bestbesetzung aufeinandertreffen. Und gerade in Karlsruhe, das Auftaktspiel in dieser Saison mit 1 Punkt gewonnen, letztes Jahr da sich schon schwer getan, ist jetzt auch nicht nur einfach da zu bestehen. Es war auch in Karlsruhe sehr hitzig. Da flogen ja auch ein paar Balkanbegriffe, sag ich mal, da durch die Gegend mit den Coaches und
Funditsch. Wer hatte die Balkanplatte?
Ja, genau, so etwa.
Ich verstehe nur Cevapcici.
Ich weiß jetzt nicht, ob die sich da genau zum Cevapcici verabredet haben. Wahrscheinlich eher nicht, aber das spielt natürlich auch mit rein. Das ist vielleicht noch nicht ganz vergessen. Und das Spiel dann in Gießen, das war bis zur Halbzeit relativ eng. Da hat Karlsruhe sehr gut mitgehalten. Das war auch das glaube ich, das erste Spiel von Gießen nach dieser Derby-Schmach. Und die zweite Halbzeit ging dann aber klar an Gießen, deswegen auf jeden Fall favorisiert. Ich wünsche mir ein 3-0, um ein komplett freies Wochenende danach dann zu haben. Und deswegen tippe ich das jetzt auch.
Ja, und letzten Endes steht Karlsruhe halt auch so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand, hat aber auch nichts zu verlieren. Also in deren Plan kommt mit Sicherheit nicht vor, wir müssen diese Saison aufsteigen. Nee. Das wäre zu viel des Guten. Dann haben sie noch die Verletzten hinten dran. Das heißt, eigentlich wissen die, die können befreit aufspielen. Ich glaube, das reicht ihnen, um ein Heimspiel zu gewinnen. Deswegen sage ich 3-1 für Gießen.
Ich habe auch ein 3-1 hier stehen, eben wegen O'Shawn Williams, wegen Bakary Dibba. Ich glaube, die werden schon nochmal heiß laufen und werden da irgendwie einmal zum Sieg tragen, aber mehr wird es nicht werden.
Ja, vielleicht so eine Playoff-Edel-Performance, die der da nochmal hinlegen. Das kann natürlich schon sein, ja. Gießen hat natürlich irgendwie im Team das über die Rückrunde aufgebaut, tatsächlich irgendwie so eine Winning-Mentalität. Auch jetzt das Spiel gegen Dresden war ja auch nicht überzeugend, sondern man hat schon gemerkt, so die letzte Spannung ist nicht da und trotzdem irgendwie dann wieder mit einem Punkt da das Spiel noch geholt und gerade auch Benzing, da bin ich auch mal in den Playoffs sehr gespannt. Der hat sich ja wirklich nie geschont. Der hat aufs Feld gekotzt, war kurz in der Kabine, hat dann weitergespielt. Das ging alles so ein bisschen unter, aber er hat seine Rolle als Kapitän, was das angeht, auf jeden Fall gut ausgefüllt.
Ehrlicherweise muss ich sagen, mein Bauchgefühl sagt eigentlich auch 3-0, aber ich habe ein bisschen Angst, uns zu weit aus dem Fenster zu hängen,
ja,
und zu sagen, na, Gießen läuft da eh durch, das ist kein Problem. Aber so rein vom Bauchgefühl her ist es doch irgendwie mehr ein 3-0, auch wenn ich Karlsruhe ein Spiel gönnen würde, aber irgendwie habe ich Angst davor, dass Simon nächste Saison diesen Snippet rausholt.
Wir alle so 3-0 sind, dann war eben 0-3 und tschüss, ja. Das war vielleicht.
Wir haben ja nicht gesagt, für wie.
diese Übereuphorie, die sich dann da am Samstag noch gebildet hat, das darf auf keinen Fall dazu führen.
Ja, aber ihr seid da nicht alleine, denn ganz viele haben über Insta geschrieben, ja, besser hätte es für Gießen ja nicht laufen können. Schade um euren schönen Podcast. Trier und Gießen steigen auf. Also da kam ganz oft diese Aussage.
Ja, wir werden sehen. Und ich habe eigentlich fast damit gerechnet, das hätte zu dieser Derby-Saison gepasst, wie sie gelaufen ist. Dass Frankfurt verliert, aber wir dann eben auch verlieren. Das,
ja, aber es gab auch Leute, die haben geschrieben, zum Beispiel Basti, der sagt Karlsruhe in 5.
Ja, das sehen wir also,
noch. Gab auch ein paar andere Stimmen. Also gab noch jemanden, der geschrieben hat, Karlsruhe marschiert da durch. Ja, bin gespannt.
Apropos Spieltagseuphorie, wir haben über den Move der Saison der Pro A eigentlich noch überhaupt nicht gesprochen.
Ja, das ist wohl wahr. Das war noch hervorragend nach dem Spiel. Möchtest du einleiten?
Also, ich kann ja nur aus persönlicher Sicht berichten, dass ich vor der Halle stand und auf einmal aus einer riesigen Boombox, die ungefähr halb so groß war wie Georg Vogtmann, ja, ich habe meine Liebe an den MTV verloren, über den Vorplatz dröhnte und die gesamte Dresdner Mannschaft mit diesem Soundtrack gesammelt aus der Kabine über den Vorplatz gelaufen kam und dieses Lied mitgesungen hat. Also das war wirklich so ein unfassbarer, ja, Move. Da ich möchte 1000 Hüte anziehen und sie alle einzeln abziehen. Also wirklich ganz, ganz hohen Respekt für diesen Auftritt. Das war wirklich bombenstark und wird auf lange Zeit mein Favorite Moment in der Pro A sein.
Das war wirklich unfassbar geil. Auch, dass da noch so viel von Gießener Seite einfach auf dem Vorplatz los war, so lange nach Spielende. Und dann an dieser Moment, da hat er nochmal richtig Schwung reingebracht. Also das war wirklich ein weiterer magischer Osthallenabend und Moment. Vielen Dank da an Georg Vogtmann und Co. Ich habe ja gedacht, nach dem Hagenspiel, wann soll der Abend kommen, der das toppt? Und der kam 2 Wochen später. Und am Ende des Ganzen wäre ich fast noch mit nach Dresden gefahren. Da hätte ich aber gestern ganz schön dumm aus der Wäsche geguckt.
Ja, nochmal Chapeau an Georg Vogtmann, der ja neulich hier im Podcast war. Wenn ihr es nicht gehört habt, auf jeden Fall reinhören. Das war eine tolle Folge. Und da wurde ja auch bekannt, dass der Dresden verlassen wird, tatsächlich nach dieser Saison. Also im Podcast kam es so ganz grob mal raus, aber war noch nicht offiziell. Aber ja, das Kapitel endet damit.
Ja, er beendet sogar seine Karriere. Von daher alles Gute an Georg Vogtmann. Der hat sogar, es war angedacht, dass ich ihm während des Spiels vielleicht schon mal ein Kaltgetränk rüberreiche, aber das habe ich dann doch gelassen.
Ja, nur weil du es selber getrunken hast.
Auch richtig. Egoist. Immer wenn ich unten an der Bande war,
war dein Bier leer.
Ja, sowas Ärgerliches aber auch. Nee, es war wirklich super. Also nochmal auch an Kruko da, Fabo Strauß, alle Leute da von Dresden. War ein toller Abend.
Ja, wir können vielleicht nochmal über Vertragsverlängerungen sprechen, denn da gab es auch ein paar in der Liga, muss man ja auch nochmal weitergeben. Jonathan Meyer zum Beispiel, der bleibt bei Gießen für weitere 2 Jahre, egal wo es da weitergeht, ob BBL oder Pro A. Für Bjarne Krauser ist klar, der bleibt erstmal in der Pro A, denn der hat bei Phoenix Hagen verlängert. Bas Anthony bei Quakenbrück bleibt auch in der Pro A.
Das fand ich krass, auch einen Tag, das muss ja dann schon wahrscheinlich länger festgestanden haben, also sofort nach dem Klassenerhalt den zu verlängern, also Respekt.
Und er wurde halt direkt vor Ort noch gesigned, dann, nachdem sie gewonnen haben.
Genau. Ja, genau. Vielleicht
in den Siegesfeierlichkeit.
Ja, ja, genau. Also ich glaube, Georg Fugmann hätte auch alles unterschrieben am Samstag. Von daher, wer weiß, wie das da abgelaufen ist.
Georg, ich habe hier noch einen Zettel, auf dem dein Name steht.
Ja, und Stefan Haukohl bei Jena, der bleibt auch. Also da ist ja auch noch spannend, in welcher Liga das dann sein wird entsprechend.
Ja. Und wo wir bei Karriereende sind, Basti Dorin und Sebastian Schröder haben ja auch in Nürnberg ihr letztes Profispiel gemacht.
Sei mal, weitesten sind in Bayern.
Irgendwo da unten, wo sie aus Maßgrün
Ja, aber auch Bayreuth, Philipp Jalalpur hat auch aufgehört jetzt oder hört aufhören. Okay. Auch das noch eine Neuigkeit aus der Pro A. Da weht ja sowieso ein anderer Wind in Bayreuth wahrscheinlich in der kommenden Saison. Ja,
da bin ich mal sehr gespannt. Trainer. Das war eine ganz merkwürdige Spielzeit, wie oft die sich auswärts quasi wehrlos haben abschlachten lassen. Mal gucken, wie das war, wie die sich jetzt im Sommer neu aufstellen.
Und wenn wir vielleicht nochmal zurück zu den Playoff-Rennen kommen, mit den anstehenden Halbfinals, die dann so ungefähr sein könnten, wie wir sie getippt haben, wird natürlich die Entscheidung noch interessanter seitens Hagen, keinen Lizenzantrag zu stellen. Denn auf was vor ein paar Wochen noch war, eigentlich ist es relativ unwahrscheinlich, dass Hagen irgendwie in die Situation kommt, aufsteigen zu können, außer man ist bei schönen Dank Hagen-Fan. Ist jetzt auf einmal geworden, so unwahrscheinlich ist es gar nicht mehr, dass Hagen erst gegen Kirchheim gewinnt und dann im Halbfinale gegen Gießen dann ein wirklich packendes Matchup hat, was auch in beide Richtungen ausgehen kann. Und
das wäre eine krasse Halbfinale.
Könnte man auf einmal dazu kommen, ja, also wir haben ja auch mit Hagens Geschäftsführer, mit Roddy Rumble, schöne Grüße, nach dem Spiel in Gießen einmal drüber gesprochen, der sagte auch, ich habe so das Gefühl, wir sehen uns nochmal wieder diese Saison. Also seine Worte könnten sich als wahr erweisen. Und wenn dann tatsächlich Hagen gegen Gießen gewinnen sollte und Trier gegen Frankfurt, dann steht auf einmal Trier im Finale und jemand, der gar keine Lizenz beantragt hat, geht natürlich noch viel Wasser, alle möglichen Flüsse runter, je nachdem, an welcher Stadt man so liegt. Aber ganz unwahrscheinlich ist es nicht mehr. Und das Beispiel Tübingen zeigt ja gerade auch, es ist jetzt nicht zwingend gesagt, nur weil man sich länger Zeit lässt mit einem Aufstieg, dass das die Garantie bedeutet, dass man länger in der Bundesliga bleibt. Sondern auch da ist es ja offensichtlich nicht so gut gelaufen, wie man sich trotz längerer Vorbereitung und trotz der Möglichkeit, schon früher aufzusteigen, gewünscht hätte. Damit sind wir wieder dabei, dass ich denke, auch wenn ich die ganze Zeit gesagt habe, Gießen soll in der Pro A bleiben, falls die Möglichkeit bekommen sollten, in die Bundesliga zu gehen, ob sie es nicht doch einfach wahr machen sollten und wenn es dann nur ist, um eine Saison einfach irgendwo mitzulaufen und dann wieder abzusteigen, aber einfach, weil wer weiß, wann die Chance das nächste Mal kommt.
Ist wohl richtig. Habe ich auch jetzt schon hin und wieder vernommen, dass man so ein Jahr Bundesliga allein, um zu zeigen, hey, man kann es schon nochmal auch schaffen und auch nochmal gegen die Großen spielen und danach wieder schön in die Idylle der Pro A, wo alles ein bisschen beschaulicher ist, wo Georg Fugmann mit der Boombox rumrennt und so. Kann man schon mal machen, ja.
Ich werde gerade ganz traurig, wenn ich daran denke.
Ja, es wäre ja nur eine Saison wahrscheinlich Pause, die wir hätten.
Ich habe schon das ganze Equipment hier verkauft. Hallo, gibt keinen Podcast mehr.
Ach, das ist für die Wildcard dann schon.
Ja, genau. Ich bezahle den ganzen Bums. Ja, ich bezahle den Aufstieg.
Die Schornstein 46ers.
Ja. Jo, damit beenden wir diese Playoff-Preview. Erstmal, es gab noch ein paar Fragen beim letzten Mal. Da wollen wir auch mal natürlich nochmal drauf schauen an uns. Die konntet ihr ja auch noch stellen. Da kamen noch so ein paar wilde Dinger rein. Das wollten wir auf jeden Fall jetzt auch nochmal machen hier. Ich bin mir sicher, es gibt noch mindestens eine Folge. Also in den Playoffs sicherlich nochmal und dann zum Abschluss auch nochmal was. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ob ich die Fragen überhaupt noch finde.
Du hast es versprochen.
Das hilft nichts, wenn ich sie schon gelöscht habe.
Aber wenn er hier irgendwo verspricht, dass wir nochmal irgendwas erläutern, was wir über Trier gesagt haben, da ist dann alles vorhanden.
Hey, es war im Livestream, ich war unter Zugzwang und ja, ne? Guck mal, da haben wir es doch. So, die Fragen kommen auch alle nur noch von Kruko. Also, liebe Grüße nochmal nach Dresden, aber habt ihr euch verdient, dass wir diese Fragen jetzt auch nochmal stellen. Er schreibt erstmal, danke für die tolle Unterhaltung. Dann fragt er, die oder das Nutella mit oder ohne Butter?
Das und mit.
Die und ohne.
Was? Also als Schwabe gebe ich natürlich die einzig richtige Antwort. Der Nutella und der Butter.
Und Butterbrezel mit Nutella.
Eine schöne Bretterbutzel. Lecker.
Dann hat er gefragt, ihr geht feiern. Wer bleibt am längsten? Wer sucht die Location aus? Und wer kommt zu spät?
Alles Lukas.
Ja, kann ich jetzt nicht widersprechen. Im Zweifel.
Dann sprechen wir nochmal über Basketball. Er fragt, Highlight der Saison. Da haben wir eben gerade schon mal drüber gesprochen. Müssen wir eigentlich sagen, Dresden.
Also, auf jeden Fall mit weitem Abstand das letzte Saisonspiel gegen Dresden. Das war schon richtig cool. Danach glaube ich, Heimsieg gegen Hagen.
Ja, würde ich exakt auch so sehen. Also dieser Dresden-Tag war wirklich auch von vorher da Fanfest, wo ja die Dresden-Fans auch schon frühzeitig da waren und irgendwie Georg Vogtmann Masken auf hatten und der ganze Vorplatz voll war bis zu der Feierlichkeit am Bus und Gott sei Dank nicht im Bus danach. Also das war schon wirklich...
Also ich fand das Trierspiel bei uns auch noch ziemlich geil, weil es war irgendwie sehr, sehr hochwertig.
Das ist auch richtig, ja.
Hattest du keinen Imbusschlüssel?
Doch, ja, der wurde mir mehrfach angereicht, aber ich habe dann lieber Getränke aus dem Bus angenommen. Das gab's auch. Ja, das war super.
Ja, ich fürchte, das waren tatsächlich dann alle Fragen an dieser Stelle.
Du hast irgendwas von 25 vom Kuku gesagt und jetzt kommt hier, wahrscheinlich hat er es wirklich nicht mehr gefunden, sondern hat ihm gerade geschrieben, stell mir nochmal schnell 3 Fragen, ich habe hier nichts mehr.
Also eine weitere Frage von Kuku ist, Besteck mit Griff nach oben oder nach unten in der Geschirrspülmaschine?
Griff nach oben natürlich.
Ja, bin ich auch dabei.
Also andersrum ist ja völlig Quatsch.
Aber dann kann man sich nicht wehtun, wenn man das Besteck einräumt.
Das ist natürlich richtig. Ich habe mal ein Schneidemesser in der Schublade mit dem Dings nach oben gehabt, wollte es rausgreifen, zack. Geschnitten, deswegen auch da, nach unten.
Ich dachte, schneiden macht der Simon, naja.
Ja, da hat er heute vielleicht viel zu tun, oder er lässt einfach laufen, was eh egal ist.
Also falls bis hierhin noch jemand zuhört, Simon ist beim Schneiden eingeschlafen.
Und Kruko hat noch gefragt, nächstes Jahr BBL oder Pro A, also wunschmäßig, jetzt nicht realistisch betrachtet wie der Thorsten eben, sondern einfach rein wunschmäßig.
Also vor ein paar Wochen hätte ich noch eindeutig Pro A gesagt, es ist ein bisschen... abgeschwächt, dass es der reinste Wunsch ist, aber ich würde immer noch sagen Pro A. Andererseits hätten wir dann wahrscheinlich eine komplett neue Mannschaft, aber mit der Mannschaft dann ist halt BBL auch schwierig.
Ich wünsche mir eine Ehrenrunde durch die BBL. Einfach mal wieder in den großen Käffern zeigen, dass der Abschaum der Liga wieder da ist und mit wehenden Fahnen wieder runtergehen. Also ich fände eine Ehrenrunde durch die BBL tatsächlich ganz cool.
Ja, witzig wäre es schon, da könnte man schon Spaß haben.
Aber ich würde mich auch über eine weitere Saison Pro A jetzt nicht ärgern.
Wahrscheinlich würde man sich dann auch danach wieder viel mehr auf die Pro A freuen, nachdem man, wenn man diese ganze Hölle da mal wieder durchlaufen hat. Also nicht nur von den Ergebnissen her, sondern auch von dem ganzen Drumherum.
Ich habe auch noch eine Frage.
Ne.
Wer liegt denn vorne im Pro A-Manager-Game?
Ja, ich habe vorhin tatsächlich geguckt auf dem Weg hierher, in der Hoffnung, dass ich dich vielleicht noch überholt habe, aber ich habe keine Starting Five mehr aufgestellt. Aber daran liegt es nicht.
Du lernst es auch einfach nicht, ne?
Nee, ich lerne es nicht. Wie läuft das jetzt in den Playoffs?
Du hattest ja keinen Sportdirektor
mehr. Was macht eigentlich Lorenz Bank?
Gute Frage, könnte ich dir jetzt gerade nicht beantworten. wie läuft das in den Playoffs jetzt? Da muss man jetzt ja sein Team, glaube ich, neu zusammenstellen. Wird das dann auf die Punkte draufgerechnet oder geht es von null los?
Ich glaube, es wird auf die Punkte draufgerechnet. Da
habe ich ja noch eine rein theoretische Chance. Thorsten, kauf mal bitte alle von Münster und Karlsruhe.
Es könnte aber auch tatsächlich sein, dass es bei null losgeht und man nur quasi Bonuspunkte kriegt für seine Platzierung. Also die ersten 100 kriegen, glaube ich, oh.
Damit haben wir ja zum Glück nichts zu tun wahrscheinlich.
Na, ich vielleicht schon.
Und das so ganz ohne war der Vorsprung jetzt auch nicht.
Jedenfalls erinnert mich das dran, dass ich das, glaube ich, bald tun muss.
Vor Donnerstag.
Genau, um ein Team aufzustellen. Ich glaube, es gibt nämlich sonst auch Nachrücker, wenn man es nicht rechtzeitig macht. Und dann gibt es irgendwie Heimrecht mit Bonuspunkten und sowas. Ich habe es nicht verstanden. Mir ist nur wichtig, dass ich vor dir bin und das ist erledigt.
Ja, das ist abgehakt. Scheiße ist das. Simon, sein Team hat er ja nicht aufgestellt.
Ja, mein Lieblingsteam sind ja auch die Fraport Skyliners.
Aber deswegen hast du dir sowieso das Teilnahmerecht verwirkt.
Richtig, ja. Nochmal zur Erklärung, ich habe mich versehentlich da drauf geklickt, ja. Es war einfach ein Versehen.
5-mal. Frankfurt.
Ich weiß auch nicht, was hier los anders ist. Nimmt. Verdammt nochmal. Marco Völler sich auf den PC gehackt oder so. Dem Simon, dem zeige ich's.
Wie geht denn dann Halbfinale noch weiter? Also...
Ich würde sagen, wir machen einfach, nachdem wir uns dann mit dem Viertelfinalprognosen,
ich meinte jetzt nicht uns,
in die Nesseln gesetzt haben, einfach danach nochmal eine Folge und da analysieren wir dann das Halbfinale.
Also wir wollen nicht jetzt schon vorgreifen und sagen, wer Meister wird?
Nee, weil Meister wird wahrscheinlich ja sowieso Trier. Ja, Trier wird Meister.
Jetzt hast du es doch gemacht. Ich dachte, wir machen es
ja, nicht. Weil ich habe das aber nur gesagt, weil alle Prognosen hier ja nicht eintreffen.
Dann wird Münster Meister.
Weil ich ja, es würde ja Trier so ein kleiner Dämpfer vor dem Aufstieg so im Finale dann doch nochmal untergehen gegen Gießen, würde ihn vielleicht ganz gut tun. Und uns auch.
Ich glaube, wir machen jetzt den Sack zu.
Besser wird es halt nicht mehr. Wir wünschen viel Erfolg allen Teams in den Playoffs, sind auf jeden Fall gespannt, denn es könnte dieses Jahr echt richtig, richtig heiß werden in dieser Liga, denn letztes Jahr war, ja, war auch cool, aber nicht so spannend wie in dieser Saison. Also in diesem Sinne, schöne Woche, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Erstklassig, zweitklassig. Der Pro A Podcast.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Alle Kanäle seht ihr auf erstklassig-zweitklassig.de.